Heute habe ich leider kein Foto für euch, aber dafür einen SG-Tabak, ein bisschen was über Ghosting und über Kaffee. Also bleibt dran, viel Spaß.
Are you ready? Smoke the park.
Will you sit down and relax and simply have a good time? Set aside your fear and your greed, and simply live the moment, and you'll see you're free.
Ja, herzlich willkommen zu Strandkorbgedöns. Heute ist Sonntag, der 26. Juni. Es ist 10.30 Uhr und das ist Folge 30. Ein kleines Jubiläum, könnte man sagen. 30. Folge. Das ist schon, also wenn ich mir das so klar mache, dass das das 30. Mal ist, dass ich eine Folge aufnehme, das ist schon für mich etwas erstaunlich, weil sich das noch nicht so anfühlt, als ob ich den Podcast schon sehr lange mache. Aber es ist nun doch schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Ja, was gibt's heute zu erzählen? Also, es gibt einmal etwas zum Samuel Gawith Tabak, Brown Number 4 oder Brown Nummer 4. Wie ihr immer das sagen wollt. Ein ganz ausgezeichneter und sehr bemerkenswerter Tabak. Nicht für alle Tage. Komme ich später dazu. Ansonsten erzähle ich euch natürlich wie immer, was ich gerade so rauche. Aber was ich heute nicht habe, ist ein neues Pfeifenfoto. Weil ich einfach nicht die Gelegenheit hatte, Birgit meine Pfeifen zu bringen, die ich noch nicht fotografieren habe lassen. Und Birgit natürlich deswegen auch keine Fotos machen konnte. Also es liegt nicht an Birgit, es liegt an mir. Mir war es einfach zu viel in dem ganzen Trubel, der jetzt gerade hier bei mir ist. Beruflich ziemlich viel los und so, dazwischendurch einfach nochmal zu Birgit zu fahren. Deswegen kein neues Foto heute. Aber ich erzähle etwas über Ghosting. Das ist ja auch ein Thema, was immer wieder in verschiedenen YouTube-Kanälen und in verschiedenen Blogs und überall, wo es um Pfeife geht, diskutiert wird. Wie ist das mit dem Ghosting? Wie handhabe ich das mit den verschiedenen Pfeifen für verschiedene Tabakrichtungen mittlerweile? Da hat ziemlich was geändert. Und ja, ich habe tatsächlich ausprobiert, was passiert, wenn man ein Crossover regelrecht provoziert. Also Crossover oder Ghosting oder wie auch immer man das nennen will. Und dann hat neulich ein netter Hörer gefragt, ob ich mal wieder eine Kaffee-Folge machen könnte. Und ich habe gedacht, gut, Kaffee trinke ich jeden Tag. Kaffee beschäftigt mich jeden Tag. Ich kann einfach mal aus dem Stand ein bisschen was zu Kaffee erzählen im Genussabteil der heutigen Folge. Dann geht's also gleich weiter. Kommen wir also heute zu einem ganz besonderen Tabak, wieder mal von Samuel Gawith. Wo ich die Tabake von Samuel Gawith her habe, habe ich ja schon öfter erzählt. Da gibt es also den sogenannten Brown Number 4. Das ist schon ein besonderer Tabak. Der Tabak kommt daher als ein Tabakstrang, also zigarrenartig gedrehter Tabakstrang, der aus Virginia und Kentucky besteht. Beim Kentucky-Tabak ist es für mich so wie bei Chili am Essen. Eine kleine Spur davon, manchmal auch ein bisschen mehr, je nach Stimmung, kann das Essen erheblich verfeinern, interessanter machen und auch so ein bisschen herausfordernd machen, je nachdem, wie viel dran ist. Aber wenn man es übertreibt, wird es ungenießbar oder einfach nur schmerzhaft. Beim Kentucky ist das aus meiner Sicht genauso. Eine kleine Prise da am Tabak ist fast immer gut. Kommt ein bisschen drauf an, also zu einem süßen Tabak passt es jetzt nicht so gut. Also zum Aromaten zum Beispiel würde Kentucky, finde ich, in großer Menge nicht gut passen. Aber zu jedem naturbelassenen Tabak passt für mich eine kleine Spur Kentucky eigentlich immer gut. Aber wenn es zu viel wird, wird es unangenehm. Und ich bin sicher, der Brown Number 4 ist nicht für jeden was, denn der ist on the edge, was den Gehalt von Kentucky angeht. der ist so stark mit Kentucky versetzt, dass, glaube ich, viele Raucher sagen werden, nichts für mich, zu stark, zu heftig, zu intensiv. Der Tabak ist außerdem patschnass. Ne? Also nicht feucht, sondern nass. Ich glaube, man könnte ihn auswringen, wenn er so aus der Dose kommt. Das heißt, man muss den Tabak natürlich erstmal schneiden. Ich habe dafür so ein ganz scharfes Messer, mit dem ich mir möglichst dünne Scheibchen abschneide und dann so 7, 8, 9 Scheibchen und die rubbel ich dann auch noch auf und lasse das Ganze 3 bis 4 Stunden liegen. Dann, und zwar bei den jetzigen Temperaturen, ne? Ansonsten vielleicht eher über Nacht. Und dann ist der Tabak rauchbar, aber immer noch nicht trocken. Also er ist wirklich richtig, richtig nass. Ja. Und wenn man ihn dann, also der Kaltgeruch ist schon sehr heftig. Also sehr, sehr intensiv, zigarrig, würde ich sagen. Ne? Man so ein bisschen wie eine Zigarre kalt riecht auch. Und ich sag gleich mal dazu, von der Stärke ist der Tabak vergleichbar mit einer Cohiba-Zigarre. Ne? Also der ist nikotinlastig ohne Ende. Der ist richtig, richtig stark. Wenn man den dann in die Pfeife füllt und anzündet, ist es manchmal gar nicht so einfach, den gleichmäßig zum Glimmen zu bringen. Ne? Man hat da aus diesem Strang raus keinen wirklich, also man hat einen selbstgemachten Cut, keinen wirklich gleichmäßigen Cut. Und man tut sich vielleicht etwas schwer, den zum Glühen zu bringen. Also beim letzten Mal, da hatte ich ihn nicht ganz so lange getrocknet, wie es eigentlich nötig ist. Da habe ich vorneweg 7, 8 Mal angezündet, bis der wirklich gleichmäßig gebrannt hat. Letztlich erst im zweiten Drittel hat er wirklich gleichmäßig und an allen Stellen des Pfeifenkopfs geglüht. Vorher waren das nur so einzelne Glutnester, einzelne Ecken. Also er ist schon sehr zickig, der Tabak. Ne? Also es ist nichts für zwischendurch. Ganz, ganz sicher nicht. Es ist ein Tabak, dem man sich widmen muss. Mit allen Sinnen und mit jeder Geduld, die man hat. Es ist was für freie Tage, wo man sich abends hinsetzt und sagt, okay, jetzt will ich nochmal was Intensives, Besonderes haben. Und dann ist der Tabak in allererster Linie intensiv und stark. Der ist nicht süß, der ist geradezu dreckig. Ja, dreckig ist der richtige Ausdruck für diesen Tabak. Erdig, ledrig, sumpfig, dreckig. Ja, also richtig kratzig auch. Also wenn man den Tabak raucht und schluckt, dann hat man immer so das Gefühl, man hat so einen halben Teelöffel Pfeffer im Mund gehabt. Und die Lippe brennt richtig an der Stelle, wo die Pfeife die Lippen berührt. Ne? Gerade wenn man vielleicht noch ein bisschen Kondensat, ein bisschen mit an den vorne am Mundstück mit dran hat und das an die Lippe kriegt, das betäubt die Lippe richtig. Also der ist unfassbar stark. Er ist der zweitstärkste Tabak, den ich je probiert habe. Ich kenne nur noch einen Tabak, der noch stärker ist. Und das ist der Vincent Manil. In meinen allerersten Folgen habe ich davon mal erzählt. Der ist übrigens mittlerweile, den habe ich nicht mehr. Weil das ist einfach, also der ist ein Erlebnis, aber das ist kein Tabak, den ich öfter mal rauchen will. Also auch keiner, den ich irgendwann mal wieder rauchen will. Den habe ich 3, 4, 5 Mal geraucht und das war's. Ja, also da will ich sonst nichts mehr von wissen. Und der Samuel Gavitt Brown No. 4 kommt relativ dicht danach, ist aber nicht ganz so ungescheit stark. Also er ist erträglich. Versteht mich nicht falsch, ich persönlich habe mit Nikotin kein Problem, weil ich Snus gewohnt bin und da wirklich die starken Sorten von Snus, also es wird mir jetzt nicht schwindelig oder schlecht von dem Tabak, so ist es nicht gemeint, oder übel oder irgendwas in der Richtung oder zittrig, sondern es ist einfach vom Aroma her so überfordernd zum Teil und so intensiv, dass man dann schon auch irgendwie so durchatmet, wenn der Pfeifenkopf zu Ende ist, bei dem Brown No. 4. Und ja, also wenn ich diesen Tabak mit irgendeinem Essen vergleichen würde, dann würde ich sagen, da habe ich mich ein bisschen schwer getan. Ne? Aber ich würde sagen, stellt euch einfach so ein indisches Curry mit ordentlich Chili dran vor. Irgendeins, das ihr gerne esst. Irgendwas Deftiges. Also für mich wäre das zum Beispiel so ein schwarze Linsendal, der richtig, richtig, richtig stark gewürzt ist. Mit ganz vielen dunklen Gewürzen und mit Chili, das ist anfängt weh zu tun im Mund. Also, dass man es eigentlich nur essen kann, wenn man noch einen eiskalten Reiter, das ist so ein Joghurt mit Gurken, dazu hat. Sonst ist er eigentlich nicht essbar. Und so ist dieser Tabak, also man setzt sich hin und weiß, das wird auch eine Aufgabe, diesen Pfeifenkopf zu rauchen. Das wird nicht einfach. Das ist was Besonderes. Ja, und das ist kein Tabak, den man irgendwie in absehbarer Zeit aufraucht. Das ist ein Tabak, den stellt man, also den stelle ich, ich rede mal nur von mir, den stelle ich ins Regal, lass ihn da stehen und alle 4 bis 8 Wochen ist mal ein besonderer Abend, wo ich sage, heute habe ich mal Lust auf sowas Extremes. Heute will ich es mir mal so richtig geben, also wie mal so richtig starken, kräftigen Tabak haben und dann rauche ich den und dann mache ich auch nichts dabei, ne? Also da lese ich nicht dabei, da mache ich nichts anderes, da konzentriere ich mich richtig drauf. Das ist dann schon auch ein Genuss, das ist schon auch sehr intensiv und aromatisch und sicherlich könnte man da auch verschiedene Nuancen noch rausschmecken, aber er ist einfach nur Kentucky in your face, ja, also der ist richtig stark. Ich glaube, es ist von der Menge her sogar ein bisschen mehr Virginia als Kentucky drin, aber wahrscheinlich nicht viel mehr. Also so von meiner Schätzung her würde ich sagen, der hat schon so 30-40% Kentucky mindestens und ja, also ein interessanter, besonderer, intensiver, kräftiger Ausnahmetabak. Sicherlich nicht für jeden. Ich bin sicher, es gibt viele Pfeifenraucher, die nach 4, 5 Zügen sagen, nee, auf keinen Fall. Das kann ich mir nicht geben. Ja, ich kenne einen anderen Pfeifenraucher, der gesagt hat, der hat mich nicht überzeugt, das ist nicht mein Ding. Ja, und ich kenne eigentlich keinen, der sagt, das ist mein Lieblingstabak, aber man muss auch sagen, er ist auch sehr selten und es ist sehr schwer ranzukommen. Aber wenn ihr nicht drankommt, keine Sorge. Wie gesagt, ihr habt jetzt nicht den Bringer verpasst, es ist ein Erlebnis, aber man muss es echt nicht öfter haben. Es ist, wie gesagt, was fürs Regal, für besondere Tage. Unter besonderen Umständen, mit besonderen Leuten, vielleicht auch so ein Tabak, den man mal jemand zeigt und sagt, willst du mal was Besonderes probieren, willst du mal was Krasses rauchen, ja. Also, so. Und ich fand ihn aber wert, ihn hier vorzustellen, weil er eben so heraussticht. Das habe ich jetzt hiermit getan. Okay, es geht weiter mit dem nächsten Thema gleich. Ja, was rauche ich denn gerade so? Ich rauche weiterhin Tag Pecans, beziehungsweise habe ich sie jetzt aufgeraucht. Also so 100 Gramm reichen ja schon eine ganze Zeit, ne? Den hatte ich ja eine ganze Zeit lang bei mir, aber ich habe ihn immer mal wieder regelmäßig geraucht. Jetzt ist er alle. Und jetzt habe ich andere Tabaka, auf die ich mich freue. Außerdem rauche ich im Moment wieder sehr verstärkt den MacBaren Double H Latakia Flake. Das ist auch wieder so ein Effekt, wie ich ihn im letzten Mal beschrieben habe. Man hat einen Tabak lange nicht geraucht, packt ihn aus und denkt, Mann, wie gut der eigentlich ist. Was ich bei dem MacBaren Double H Latakia Flake so toll finde, ist, dass sich da Burley und Latakia die Hand geben. Das sind zwei Tabake, die ich in ihrer Würzigkeit sehr schätze. Ich mag eigentlich naturnahe Tabakrichtungen nur, wenn sie entweder Burley oder Latakia enthalten. Also so reine Virginias, es gibt natürlich Ausnahmen, aber so reine Virginias sind normalerweise nicht so mein Fall. Das heißt nicht so mein Fall, ich rauche die auch gerne, aber ich rauche sie halt nicht so oft. Und es gibt natürlich Ausnahmen, ne? Ich habe ja den Red Trace Dark Fragrance sehr geliebt, ne? Und auch sehr schnell aufgeraucht, die 100 Gramm. Der besteht nur aus Black Cavendish und Perique. Mag ich auch sehr gerne, aber normalerweise habe ich es eigentlich immer ganz gern, wenn ein bisschen Burley oder ein bisschen Latakia dran ist. Und bei dem ist eben beides ungefähr in gleichen Mengen drin. Ne? Also da geben sich Burley und Latakia wirklich die Hand. Deswegen feiere ich den gerade wieder so revised sozusagen. Ne? Also ich revisited. Liebe ihn sehr, den MacBaren Haha Latakia Flake. Den rauche ich auch eigentlich im Moment fast ausschließlich. Also die 50 Gramm neigen sich schon wieder dem Ende entgegen. Und außerdem immer mal wieder den Faun Auenland Broken Flake, ne, der auch so ein bisschen Burley-lastig ist. Dann auch immer mal wieder Amphora Burley. Also im Moment bin ich so auf dem Burley-Schiff unterwegs. Und was ich jetzt bei dem schönen, warmen Wetter auch immer mal wieder gerne rauche, sind Aromaten. Das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, da wiederhole ich mich. Aber im Moment spezialisiere ich mich so ein bisschen auf die Dänen. also auf so Virginia Flakes, die leicht aromatisiert sind. Jetzt widerspreche ich mir wieder, ne, das, was ich eben gesagt habe, weil was ich eben gesagt habe, gilt eher für die naturnahen Tabake. Also reine Virginia Flakes ohne irgendwelches Perique, ohne Burley, ohne Latakia sind tatsächlich nicht so mein Fall, es sei denn, sie sind halt schön aromatisiert, wie zum Beispiel der Peter Heinrichs Reserve Cru, der entweder, den gibt es in verschiedenen Richtungen, mit Karamell oder mit Maracuja-Erdbeere, wobei man die Maracuja da nicht schmeckt, aber da komme ich später dazu. Also so leicht aromatisierte Virginia Flakes mag ich jetzt bei diesem warmen Wetter beim Spaziergang auch sehr gerne oder einfach mal, wenn ich draußen sitze und ein Buch lese. Und diese Mischung, ne, also ich rauche ja so 3 Pfeifen am Tag, dann ist es meistens morgens so eine luftige, leicht aromatisierte Virginia Flake Mischung, sowas wie der Virginia Golden Flake vom Pfeifenhuber oder eben Peter Heinrichs Reserve Cru, dann mittags sowas wie Broken Flake und abends dann McBaren Haha Latakia Flake, sowas. Und so sieht normalerweise mein Tag gerade aus. Und ja, das erzähle ich halt jedes Mal und ich erzähle es auch heute wieder. Und wie gesagt, zum Bild heute einfach nur das Standard-Strandkorb-Gedöns-Bild, weil ich zwar noch Pfeifen habe, die ich euch zeigen könnte, aber noch nicht fotografiert habe. Und dann kommen wir auch gleich zum nächsten Thema. Ja, widmen wir uns also mal dem Thema Ghosting oder Crossover. Ich habe bis vor nicht allzu langer Zeit unterschiedliche Pfeifenkategorien für unterschiedliche Pfeifentabake gehabt. Das Knistern, was ihr gerade im Hintergrund hört, ist der Spyro, der mit einer Plastiktüte spielt. Ich werde es nicht rausschneiden, die Katzen gehören hier irgendwie dazu. Ja, also, ich habe eine Pfeifenkategorie gehabt, Latakia-haltige Tabake, eine Pfeifenkategorie Hocharomaten, eine Pfeifenkategorie dänische Tabake, also leicht aromatisierte Tabake und eine naturbelassene Tabake. Und ich habe mich vor kurzem entschieden, die beiden Kategorien dänische Tabake und Hocharomaten zusammenzuwerfen. Also die Pfeifen, die ich vorher getrennt für die beiden Sorten benutzt habe, jetzt für beides zu benutzen. Und das liegt daran, dass ich etwas ausprobiert habe. Ich habe einfach aus einer Pfeife, das ist in dem Fall die Peterson Cara Ebony, also die schwarze von Peterson, die habe ich euch auch mal vorgestellt in einer der Folgen, in der ich normalerweise nur Hocharomaten rauche, habe ich benutzt, um daraus einfach einen mir wohlschmeckenden, naturnahen Tabak zu rauchen. Da kann ja nichts passieren, also so rum, ne? Also ich kann ja praktisch eine Pfeife, die ich bis jetzt nur für Hocharomaten benutzt habe, nicht irgendwie verderben, in Anführungsstrichen, dadurch, dass ich jetzt einen naturnahen Tabak daraus rauche. Denn von dem naturnahen Tabak geht ja kein Ghosting aus. Ja, insofern kann man das ja ruhig mal ausprobieren. Also habe ich das einfach mal gemacht. Und zwar hatte ich nicht allzu lange vorher den SVH darin geraucht. Also ein sehr, sehr deutlich vanillelastiger Tabak, zumindest im Kaltgeruch und im Raumaroma. Nach wie vor kann ich nur sagen, dass der SVH von DTM zwar für alle Umstehenden sehr, sehr nach Vanille riecht, aber im Geschmack nicht nur wenig bis nicht nach Vanille schmeckt, sondern auch sonst vom Geschmack eher dürftig ist. Also das ist ein Tabak, den kriege ich nicht so richtig alle. Der wird da noch sehr, sehr, sehr lange stehen. Aber den hatte ich vor kurzem erst wieder darin geraucht und dann habe ich eben diesen naturnahen Tabak daraus geraucht. Das war in dem Fall einfach die Tuck Pecans, ja? Einfach Virginia Perique. Und dann habe ich die Vanille deutlich gemerkt. Mehr sogar, und das ist das Verrückte, mehr als wenn ich den SVH selbst geraucht hätte, ja? Und woran liegt das jetzt? Ich habe da mal genau darauf geachtet, was ich da wahrgenommen habe. Denn wenn ich an der Pfeife gezogen habe und dann den Rauch vorsichtig durch Nase und Mund rausgelassen habe, habe ich dabei eigentlich wirklich nur die Tuck Pecans geschmeckt. Keine Vanille, nichts in irgendeiner Form. Ja? Aber den Geruch von der Vanille hatte ich ständig in der Nase. Und zwar immer dann, wenn ich nicht an der Pfeife gezogen habe. Durch die Erhitzung des Pfeifenkopfs sind die Ablagerungen, die der SVH in dem Pfeifenkopf hinterlassen hat, warm geworden und haben nach Vanille geduftet. Und diesen Duft hatte ich einfach die ganze Zeit zwischen den Zügen in der Nase. Und das bedeutet jetzt letztlich, dass sich dieses Empfinden vermischt im Gehirn. Also man hat plötzlich das Gefühl, man raucht einen vanillehaltigen Tabak, obwohl in dem Tabak selbst und auch in dem Rauchgeschmack gar keine Vanille drin ist. Aber man hat halt den Duft ständig in der Nase. Und insofern glaube ich, dass es Ghosting in dieser Art halt wirklich gibt. Nur es ist nicht so, dass wirklich der Rauch in meiner Wahrnehmung dann geghostet ist oder Crossover ist oder in irgendeiner Form verdorben ist. Der Rauch schmeckt nicht anders, aber der Duft ist da. Und insofern finde ich also nach wie vor, macht es durchaus Sinn, seine Pfeifen zu unterteilen in Aromaten und Nicht-Aromaten. Ich müsste auch nochmal ausprobieren, das habe ich noch nicht gemacht, wie es ist, wenn ich jetzt aus einer Pfeife, aus der ich bisher nur Latakia-haltigen Tabak geraucht habe, dann einen naturnahen Tabak ohne Latakia rauchen. Ich nehme an, dass man das nicht merkt. Es muss aber noch ausprobiert werden. Ich kann es nicht sicher sagen. Ich kann nur sagen, dass ich mal, als ich eine Pfeife, die ich lange Zeit nicht geraucht habe, wiedergefunden habe, nach mehreren Jahren, einfach in einem Keller, wo ich sie hingelegt hatte, weil ich eine lange Zeit keine Pfeife geraucht habe, wo ich immer Latakia-haltigen Tabak rausgeraucht habe, und zwar den Ashton Artisans Blend, also der ordentlich Latakia hatte, als ich die dann für naturnahe Tabak benutzt habe, habe ich überhaupt nichts von dem Latakia gemerkt. Ob das jetzt einfach über die Jahre verblasst ist oder ob es auch so wäre, wenn ich jetzt aus einer Pfeife, aus der ich sonst nur Latakia rauche, naturnahen Tabak rauchen würde, ob ich da was merken würde, das wage ich auch zu bezweifeln. Und warum? Weil die Pfeifenköpfe, wenn ich kalt daran rieche, nicht nach Latakia riechen. Sie riechen einfach nur genauso wie die naturnahen Pfeifen, ja, oder die Pfeifen für naturnahe Tabake. Insofern glaube ich, dass das Crossover da gar nicht so ist, wie man sich das vorstellt. Latakia ist zwar sehr intensiv im Geschmack vom Rauch selbst, aber ich glaube, er hinterlässt nicht allzu viel Ghosting. Werde ich aber noch ausprobieren und werde ich an anderer Stelle nochmal was zu sagen. Sicher ist jedenfalls, wenn man einen feinen, naturnahen Tabak hat und ihn wirklich in seiner Gänze genießen will, ungestört, dann ist es gut, nicht eine Pfeife zu nehmen, aus der man sonst nur Aromaten raucht. Komischerweise ist es so, wenn ich eine Pfeife nehme, aus der ich vorher einen vanillelastigen Tabak geraucht habe und jetzt einen kirschlastigen Tabak draus rauche, dass ich die Vanille nicht so wahrnehme. Wahrscheinlich, weil das Aroma von dem Tabak selbst, der in dem Pfeifenkopf drin ist und dann ja auch warm wird, so übermächtig ist, dass es das Ghosting komplett überdeckt. Ja, das kann jetzt mal sein, dass wenn ich den Virginia Golden Flake vom Pfeifenhuber, der ja nur ein Hauch aromatisiert ist, wenn ich den aus einer Pfeife rauche, wo ich vorher 10, 20 Mal Devil's Holiday rausgeraucht habe, dass das sich so ein bisschen Beere mit reinmischt. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Aber das habe ich einfach so noch nicht erlebt. Wenn ich zum Beispiel aus einer Pfeife den Nobleman's Mixture, der ja sehr nach Kaffee und Vanille riecht, rauche und danach den Grousemore, dann schmeckt der Nobleman's Mixture nach Nobleman's Mixture und der Grousemore nach Grousemore, ohne dass sich da irgendwas überschneidet. Ja, aber ansonsten, ich kann euch nur sagen, probiert es einfach selbst mal aus. Ne? Nehmt mal eine Pfeife, aus der ihr lange Zeit einen bestimmten Aromaten oder mehrere Aromaten gemischt geraucht habt, und macht mal da einen naturnahen Tabak, wie zum Beispiel die Tuck Pecans oder den Faun Auenland Broken Flake oder den Amphora Burley oder irgendeinen reinen Virginia reinmacht und dann ausprobiert und dann seht ihr, was ich meine. Und schaut mal, ob es euch genauso geht, dass der Rauch eigentlich an sich gar nicht anders schmeckt, sondern nur dieser Duft sich so, so ein bisschen penetrant darunter mischt, dass sich das im Kopf dann vermischt, dass man nicht mehr das Gefühl hat, einen rein naturbelassenen, naturnahen Tabak zu rauchen. Das mein Beitrag zum Thema Ghosting heute. Aber das ist ein Thema, was immer mal wieder auftaucht, weil es einfach ständig präsent ist. Ne? Vielleicht, wenn mir irgendwas auffällt in Zukunft, wenn ich sage, jetzt ist mir doch nochmal aufgefallen, an der Stelle war das Ghosting doch nochmal ziemlich stark und ich habe es deutlich wahrgenommen, dann würde ich immer mal zwischendurch was dazu erzählen. Aber das hat mich schon lange beschäftigt, deswegen wollte ich es mal explizit ansprechen. Kommen wir weiter zum nächsten Thema. Kommen wir zum Thema Kaffee. Kaffee. Ich kann ohne Kaffee gar nicht leben, wenn ich ehrlich bin. Naja, wahrscheinlich könnte ich es schon, ne? Aber es wäre kein schönes Leben. Kaffee ist schon etwas, was mich jeden Tag begleitet und was ich einfach völlig liebe. Ein Getränk, das ich seit meinem 12. Lebensjahr täglich im Programm habe. Was kann man über Kaffee alles erzählen? Man kann über Kaffee unheimlich viel erzählen und man kann auch viel Unsinn damit machen. Man kann eine Raketenwissenschaft draus machen. So wie auch beim Pfeiferauchen. Man kann es, wie immer, übertreiben. Ich habe über die Jahre verschiedenste Kaffee-Zubereitungsmethoden ausprobiert. Und mir sagen letztlich nur zwei wirklich endgültig zu. Und ich erkläre euch warum. Das eine ist der Kaffee aus dem Siebträger, also Espresso oder doppelter Espresso oder meinetwegen auch Milchmischgetränke, die ich niemals trinke. Ne? Also ich trinke zu Hause niemals Cappuccino oder Latte Macchiato oder irgendwas in der Art, weil ich einfach keine Milch mag. Ich mag keine Milch. Zumindest nicht häufig. Ich trinke immer mal, wenn ich in einem Café sitze und zum Nachtisch noch was will, dann bestelle ich mir auch mal einen Cappuccino irgendwo. Oder wenn ich in einem Café bin, was das schön macht mit Latteart und so, dann bestelle ich mir auch mal einen Cappuccino oder einen Flat White. Aber für den täglichen Gebrauch trinke ich niemals Cappuccino oder Latte Macchiato oder irgendwas in der Art, sondern immer den reinen Kaffee. Also, Espresso oder Ristretto, ja, also wenn man ihn ein bisschen stärker macht, das sind so meine Favoritengetränke im Moment. Aber ich habe ja gesagt, es gibt zwei Kaffeezubereitungsmethoden, die mir zusagen. Das zweite ist Filterkaffee. Ja? Völlig konventionell, mit der Hand aufgegossener, leckerer Filterkaffee, zum Beispiel aus einer, ja, da gibt es verschiedene Marken, zum Beispiel, ich mache ja keine Werbung, ich werde hier nicht gesponsert oder irgendwas, ich kann es ja ruhig sagen. Chemex zum Beispiel, das ist jetzt so neumodisch. Ich meine, meine Mutter hat schon, als ich 12 Jahre alt war, einen Milliliter Kaffee so aufgegossen, wie es jetzt mit der Chemex-Kanne gemacht wird. Da gab es das irgendwie für 1 Euro oder damals noch eine Mark aus Plastik, irgendwie einfach so einen Kaffeefilterhalter, den man auf die Kanne gestellt hat, mit einem Milliliter 1x4 Filtertüte drin und Kaffee rein und drüber gegossen. So wurde früher bei uns Kaffee gemacht, so habe ich es kennengelernt und das ist auch meine erste Kaffeeerfahrung. Und den mag ich halt auch sehr gerne. Übrigens, der Filterkaffee ist auch tatsächlich die gesündeste Art, Kaffee zuzubereiten. Denn wenn, also Kaffee ist niemals schädlich, aber wenn Kaffee gesund ist, also wenn er das kardiovaskuläre Risiko senken soll, also sich positiv auf die Überlebenszeit tatsächlich auswirken soll, dann muss es Filterkaffee sein, weil der Filter die Stoffe aus dem Kaffee rausfiltert, die die gesundmachende Wirkung von Kaffee wieder zunichte macht. Das hält sich dann hinterher die Waage. Also wenn man jetzt Kaffee aus einer French Press trinkt, wird man nicht krank, aber man hat auch nichts davon. Also es ist einfach ein Getränk. Es ist, als ob man Wasser trinkt, unterm Strich. Ne? Also es sind ein paar schädliche Stoffe drin, aber dafür auch wieder ein paar gute und das hält sich dann ungefähr die Waage, kann man sagen. Aber Filterkaffee ist tatsächlich die gesündeste Art, Kaffee zu trinken. Und ja, der Vorteil bei Filterkaffee ist, man hat halt eine größere Menge. Man hat halt 150 bis 200 Milliliter und länger damit zu tun. So ein doppelter Espresso ist nach einer Minute weggetrunken. Oder wenn man sich viel Zeit lässt, zwei, dann wird er nämlich kalt und dann schmeckt er nicht mehr. Ne? Es gibt allerdings noch eine Zubereitungsmethode 2b, würde ich sagen, die ich für den Hausgebrauch, das ist das falsche Wort, für den täglichen Gebrauch ganz in Ordnung finde, so als eine Art Kompromiss zwischen Aufwand und Ergebnis. Und das sind Kapselmaschinen. Zum Beispiel Nespresso oder Dolce Gusto oder sowas. die sind von der Qualität her gar nicht so schlecht und vor allen Dingen sind sie sehr reliabel reproduzierbar, immer die gleiche Qualität. Ne? Also da muss ich mir keine Mühe geben. Da mache ich die Kapsel rein und what you see is what you get. Ich weiß genau, okay, diese Kapsel schmeckt so, dann kriege ich auch genau diesen Kaffee. Und für die Arbeit ist es einfach ideal. Ja, da habe ich so eine Kaffeemaschine stehen von Nespresso, Vertuo heißt die. Und da kann man halt auch verschiedene Kapseln reinmachen, kann man Espresso draus trinken, da kann man auch mal einen Filterkaffee draus trinken, 150 oder 230 Milliliter, da gibt es verschiedene Größen. Und die schmecken halt immer gleich mittelmäßig. Ne? Die sind nicht umwerfend von der Qualität her, die hauen einen nicht aus den Socken, aber sie sind in Ordnung, wenn man einfach nur Koffein braucht und einen leckeren Kaffee mal zwischendurch trinken will, fertig, ohne da irgendwie große Aufmerksamkeit dafür zu brauchen. Aber das ist nicht meine favorisierte Zubereitungsart. Wenn ich Kaffee wirklich genießen will und mir Zeit nehme für den Kaffee, soll es ein doppelter Espresso sein. Übrigens ein doppelter und warum, das sage ich auch gleich noch. Ein doppelter Espresso oder ein Filterkaffee. Jetzt ist es aber so, wenn ich gleichzeitig Filterkaffee und Espresso herstellen würde, das heißt zweimal am Tag zu Hause einmal einen Filterkaffee und einmal einen Espresso trinken will, brauche ich streng genommen zwei Kaffeemühlen. Denn der Kaffee für den Filterkaffee wird viel grober gemahlen als der für den Espresso. Der wird viel feiner gemahlen. Und wenn ich jetzt jedes Mal zwischen Espresso und Filterkaffee die Mühle so hin und her stelle, dass der richtige Mahlgrad dabei herauskommt für den jeweiligen Kaffee, dann mache ich mir erstens die Mühle auf Dauer kaputt, weil das nicht gut ist, die so oft so stark umzustellen. Zweitens braucht die Mühle auch 3-4 Mahlvorgänge, um wirklich genau diesen Mahlgrad erreicht zu haben. Und drittens ist die Einstellung von einem Espresso oft eine so langwierige Sache, dass man 4, 5, 6 Versuche braucht, bis der Mahlgrad wieder genau so ist, wie man ihn haben will. Das heißt, man müsste pro Tag, wenn man einen Filterkaffee, also ich für meine Ansprüche müsste, wenn ich am Tag einen Filterkaffee und einen Espresso trinken würde, 12 Kaffee wegschütten ungefähr. Ja, weil sie einfach vom Mahlgrad her nicht optimal waren. Und deswegen bräuchte ich im Prinzip 2 Kaffeemühlen. Eine für Filterkaffee, eine für Espresso. Das ist mir erstens vom Platz her zu viel und zweitens ist eine gute Kaffeemühle auch teuer. Ja. Ja, und drittens ist mir der Aufwand auch zu viel für den Alltag. Ne? Ein Filterkaffee zu machen, braucht schon ein bisschen Zeit. Das muss man, ich bin da auch nicht geübt, aber das muss man mit einer bestimmten Aufmerksamkeit und mit einer bestimmten Hingabe machen. Dann braucht man auch wieder einen vernünftigen Wasserkocher dafür, ja, der das Wasser einigermaßen schnell auch auf Temperatur bringt. Ja, das ist halt auch wieder so ein Ritual. Und das ist mir einfach zu viel. Mir ist es einfach zu viel. Ich habe mich deswegen auf eine Sache spezialisiert und das ist Espresso bzw. doppelter Espresso. Da kann ich also am meisten zu sagen. Zu Filterkaffee fragt ihr vielleicht lieber jemand anderen, der damit mehr Übung hat. Ich kann nur sagen, die beste Zubereitungsart ist definitiv nicht irgendeine Kaffeemaschine, obwohl es da auch mittlerweile ganz gute Modelle gibt, sondern einfach ein Handfilter, wie auch immer der aussieht, ja, auf eine Kanne stellen, Filter rein, gemahlenen Kaffee rein, je nach Menge des Wassers, das man aufgießen will und dann anfeuchten, durchlaufen lassen, kurz warten und dann übergießen und den Kaffee extrahieren. Extrahieren sagt man ja in der Fachsprache unter Kaffeefreunden. Ne? Extrahieren, nicht aufgießen. Extrahieren heißt es heutzutage. Und habe ich einfach nicht so viel Übung mit. Ich weiß nur, dass gut gemachter Filterkaffee mir auch sehr, sehr gut schmeckt. Aber gut gemachten Filterkaffee da draußen irgendwo zu bekommen, wenn man ihn nicht selber gemacht hat, ist nicht so einfach. Wenn man Filterkaffee beim Bäcker kauft, kriegt man meistens eine warm gehaltene Plörre, die irgendwie 3 Stunden lang auf so einer Warmhalteplatte gelegen hat oder die schon 4 Stunden in der Thermoskanne war. Und das schmeckt dann immer so irgendwie eine Mischung aus extrem bitter und staubig, ungenießbar, widerlich mit dem schrecklichen Nachgeschmack, also Filterkaffee, den man irgendwo angeboten bekommt, ist in der Regel schlecht bis sehr schlecht. Ja? Ganz selten, dass man guten Filterkaffee kriegt. Kriegt man eigentlich nur, wenn man irgendwo zu Hause bei jemandem zu Gast ist, der das ordentlich macht. Dann ist er natürlich auch sehr lecker. Übrigens, ist beim Filterkaffee nicht nur der Mahlgrad entscheidend, sondern auch die Röstungsart. Filterkaffee sollte immer etwas heller geröstet sein als Espresso, der möglichst dunkel geröstet sein sollte, aus meiner Sicht zumindest. Also kommen wir jetzt zum Espresso. Damit kenne ich mich aus. Den mache ich seit Jahren jeden Tag mindestens 2-3 Mal. Ja? Und zwar mache ich immer einen doppelten Espresso. Warum mache ich einen doppelten Espresso? Weil die Siebträgereinsätze für einfachen Espresso konisch nach unten hinzulaufen. Und dadurch der Kaffee nicht über die gesamte Breite mit heißem Wasser überspült wird, sondern praktisch komprimiert wird durch den Druck des Wasserdrucks auf diese kleine, nur noch vielleicht 3 cm im Durchmesser messende, also im Durchmesser messende Fläche zusammengepresst und gestaucht wird. Und schmeckt dann einfach nicht so gut wie dieser schöne Kuchen, der über die ganze Breite, über die ganze kreisrunde Fläche des Kaffees mit Wasser umspült, durchspült und ja, extrahiert wird. Ja? Deswegen immer doppelten Espresso. Und jetzt gibt es so eine Faustregel, die sagt, und das, da kann man sich ungefähr mal dran orientieren, wenn man jetzt anfängt mit einer Kaffeemaschine, kann man sich daran orientieren, aber man sollte es nicht übertreiben, dass man eine Menge von etwa 50 bis 70 Gramm Kaffee, also 50 bis 70 Milliliter ist das ungefähr, etwa 25 Sekunden extrahieren sollte. Das heißt, wenn man jetzt eine Menge von 16 bis 20 Gramm Kaffee in diesen Siebträger macht und lässt den 25 Sekunden lang laufen, den Kaffee, also die ersten 5 Sekunden kommt meistens noch nichts, aber 5 Sekunden, also 25 Sekunden lang läuft die Maschine und man kriegt nach 25 Sekunden etwa 50 bis 70 Milliliter Kaffee raus, dann hat man eine ziemlich gute Extraktionsrate gefunden, ja? Und das erkennt man daran, dass der Kaffee die ersten 3-4 Sekunden noch gar nicht läuft, wenn man auf Start drückt und dann in so mäuseschwänzchenartigen, nicht ganz dünnen, aber auch nicht dicken Strahlen so sämig runterläuft in die Tasse, ne? Aus diesen beiden Ausgüssen. So ganz langsam und gemütlich und man schön ist auch, wenn man die Crema schon beim Rauslaufen sieht, ne? Also wenn man eine schwarze Flüssigkeit hat mit so hellbraunen bis dunkelbraunen Schattierungen, marmorierten Schattierungen drin, dann ist man auf einem richtigen guten Weg unterwegs und kriegt wahrscheinlich einen sehr, sehr guten Kaffee. Aber entscheidend, finde ich, ist nicht, dass man die ideale Menge von 50 Gramm Kaffee in genau 25 Sekunden extrahiert hat, sondern wie er schmeckt. Und das hängt ja nicht nur davon ab, wie die Zeit ist, in der die Menge Wasser durchgelaufen ist, sondern es hängt auch von vielen anderen Sachen ab, zum Beispiel von der Wassertemperatur. Und da kommen wir jetzt zu einem Punkt, das hängt sehr, sehr von der Qualität der Maschine ab. Ich habe zum Beispiel einen Einkreiser. Das ist eine Rancilio Silvia, die war nicht allzu teuer, aber hat ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist eine Einkreisermaschine, das bedeutet, sie hat einen Boiler, also ein Gefäß, in dem Wasser erhitzt wird und fertig. Und wenn man jetzt Milchschaum erzeugen wollte, müsste man den gleichen Boiler dafür nehmen, den man auch zum Extrahieren von Kaffee benutzt. Das heißt, man muss umstellen auf Wasserdampfbetrieb, muss mehrere Minuten warten. Und ich sage euch, mehrere Minuten heißt nicht 3-4 Minuten, sondern da können schon mal 10-15 Minuten draufgehen, bis man endlich wirklich reinen Wasserdampf aus diesem Teil rauskriegt. Also auf Deutsch gesagt, meine Maschine ist nicht geeignet für Cappuccino oder Latte Macchiato oder irgendwas in der Art. Sie macht soliden und guten Espresso, aber für Milchmischgetränke ist sie nicht geeignet. Also wenn ihr das hauptsächlich trinken wollt, Cappuccino und so, nicht einen Einkreiser nehmen. Auf jeden Fall, da gibt es noch verschiedene, ich kenne mich jetzt nicht mehr ganz so gut aus, aber es gibt nochmal unterteilt zwei Kreiser und dann gibt es nochmal eine höhere Stufe als das, weiß ich jetzt gerade nicht. Also die bereiten dann getrennt, ne, das Wasser für den Kaffee vor und dann kann man instant sofort Wasserdampf extrahieren, weil der getrennt in einem anderen Boiler das Wasser schon vorgeheizt hat für den Wasserdampf. Das ist halt für Cappuccino und so gut. Aber für die Qualität des Espressos eigentlich gar nicht so entscheidend, ob es jetzt ein Einkreiser oder ein Zweikreiser ist, weil ne, es muss ein ordentlicher Siebträger sein, der ordentlich Druck aufbaut. Ich glaube 9 Bar müssen das sein. Und dann macht er guten Espresso. Und alles andere ist nur wichtig für die Milchmischgetränke, für den Wasserdampf, der da rauskommt, für diese Dampfdüse, damit die richtig gut funktioniert. Aber die Temperatur ist, das ist nämlich auch sowas, ne, ist von der Qualität der Maschine abhängig. Das heißt, bei meiner Maschine, die eher eine geringere oder mittlere Qualität hat, schwankt die Temperatur stark. Das heißt, der heizt immer das Wasser auf ungefähr 98 Grad hoch, dann geht das Lämpchen aus und dann geht es runter auf ungefähr 94 Grad und dann heizt er wieder hoch auf 98 und dann geht es runter auf 94 und man sagt ja, so ideal ist die Temperatur von 96 Grad. Ganz ehrlich, ob man das wirklich schmeckt, ne? Ob das jetzt 94, 96 oder 98 Grad sind, das Wasser, das sei mal dahingestellt. Also vielleicht irgendwelche Sommeliers und irgendwelche Kaffeeexperten, die nichts anderes machen jeden Tag als Kaffee verkosten, merken den Unterschied vielleicht nicht. Ich merke es nicht, ob ich den Kaffee nun direkt, nachdem das Lämpchen erloschen ist, extrahiere oder nochmal 30 Sekunden warten oder 60, so lange soll man warten, bis das Wasser dann ungefähr 96 Grad hat. Ich habe es ausprobiert, ich merke den Unterschied nicht wirklich. Ich kann auch sogar, ich war sogar schon so kühn, den Kaffee zu extrahieren, als das Lämpchen noch an war. Ja, also gerade wieder am Heizen war, nachdem es vorher ausgegangen war. Geht alles. Ne? Schmeckt trotzdem irgendwie ganz gut. Aber die Wassertemperatur macht auch einen Unterschied. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Faktor bei dem Geschmack des Kaffees. Und das ist die Röstung. Das ist noch wichtiger, als welcher Kaffee von welchem Anbaugebiet oder so das ist. Weil das ist auch immer sowas, wenn ich höre, ja, der Kaffee ist 80% Arabica, 20% Robusta. Oder der Kaffee ist 100% Arabica und deswegen besonders gut. Also, vielleicht so kleine Kaffeekunde, Arabica ist geschmackvoller, nuancenreicher, aber auch säurehaltiger und Und Koffein schwächer als der Robusta. Der Robusta ist nussiger, bitterer, Koffein stärker, aber auch ein bisschen flacher so im Aroma, weniger nuancenreich. Jetzt ist aber auch die Frage, von welchem Anbaugebiet, aus welchem Land habe ich denn den Arabica und wo habe ich den Robusta her und wie gut ist der Robusta gepflegt worden, wie sorgfältig sind da die schlechten Bohnen rausgelesen worden, ja, das spielt alles eine Rolle und am entscheidendsten ist der Röstgrad, denn je dunkler der Kaffee geröstet ist, desto bitterer, aber auch säurearmer schmeckt er und das bevorzuge ich. Ich mag Kaffee, der dunkel geröstet ist. Richtig dunkel. Der ist schön malzig, rund und nicht sauer. Ich kann es nicht leiden, wenn Espresso sauer ist. Ich merke das sofort. Ich schütte den weg. Wenn ich daran rieche und einen kleinen Schluck nehme, merke, der ist, wie es so schön immer heißt, fruchtig. Ja? Das ist die schöne Umschreibung von sauer. Ich mag Espresso nicht, wenn er sauer ist. Der muss malzig, cremig, nussig, leicht bitter sein, aber auf keinen Fall darf der sauer sein, für mich. Vielleicht gibt es Leute, die mögen das, ja, die mögen so eine gewisse Säure darin, das kann ja auch den Geschmack nochmal intensivieren, aber meins ist es nicht. Und ich habe eben gesagt, die Röstung spielt aus meiner Sicht eine wesentlich größere Rolle für den Geschmack als das Anbaugebiet, wo der Kaffee herkommt und sogar noch, ob es jetzt 70% Arabica oder 90% oder 80% Arabica sind. Denn den Robusta-Teil schmeckt man ein bisschen, aber nicht wirklich deutlich. Entscheidender ist der Röstgrad. Zu hell gerösteter Kaffee ist einfach sauer, wenn man ihn als Espresso zubereitet. Und ich hatte mal eine Erfahrung, die mache ich jetzt hier ruhig mal öffentlich, weil sie mich geärgert hat. Ich lobe ja viele Sachen, die ich gut finde, aber eine Sache darf ich auch mal öffentlich sagen, die mich geärgert hat, und das ist eine Erfahrung mit 19 Grams. Das ist ja so eine Seite, die sich als Kaffeespezialisten sehr hervortut, ja, und die auch ordentliche, saftige Preise für ihren Kaffee verlangen. Da habe ich mal einen Adventskalender mit 24 verschiedenen Espresso-Sorten geschenkt bekommen. Und ich habe mich natürlich tierisch gefreut, weil ich dachte, das ist doch mal eine tolle Idee. Es ist natürlich immer so eine Sache, wenn man immer nur 50 Gramm von einem Kaffee hat, den richtig einzustellen, also den Mahlgrad so hinzukriegen, dass man die eben benannte Menge in der eben benannten Zeit durchlaufen lassen kann und dass der Kaffee dann auch schmeckt. Da braucht man eigentlich immer erst 4-5 Versuche, dann ist die 50 Gramm, sind die eigentlich schon weg. Ja, also ist so eine Sache, aber ich habe mich trotzdem drüber gefreut. Habe den ersten Kaffee reingemacht und der war... Also Essig ist süß dagegen. Also der war sowas von sauer. Da hat sich mir alles zusammengezogen. Das war wirklich ratzesauer, das Getränk. Richtig sauer. Und ich habe auch schon beim Aufmachen von der Dose gesehen, der ist ja hell geröstet. Wie soll das denn? Ist also richtig hell geröstet. Das ist doch ein Filterkaffee. Das ist doch niemals ein Espresso. So, dann habe ich also 19 Grams. Ja, erstmal habe ich gedacht, okay, war vielleicht ein Ausreißer dabei. Haben sie vielleicht aus Versehen einen Filterkaffee mit reingemacht? Kann ja sein, ne? Mach den zweiten auf. Zweiter Tag, zweiter Advent. Nicht zweiter Advent, zweiter Dezember. Gleiches Spiel. Zitronensaft ist süß dagegen gewesen. Also es war nicht trinkbar. Es war so sauer, dass es wehgetan hat. Weggeschüttet, gedacht, okay, jetzt machst du den dritten Mal heute schon auf, auch wieder helle Röstung. Habe ich gar nicht erst probiert. Ja, habe ich gesehen, die Bohnen sind grau bis hellbraun, brauchst du erst gar nicht anzufangen mit. Dann habe ich 19 Grams geschrieben und habe gesagt, ich bin seit Jahren leidenschaftlicher Kaffeetrinker, habe Sachen von ihnen bekommen und also einen Adventskalender geschenkt bekommen mit Espresso-Sorten. Ich habe die Vermutung, dass es sich dabei um Filterkaffee handelt, denn der Kaffee ist hell geröstet und bei einer Extraktionszeit von 25 Sekunden und einer Menge von 50 Milliliter Espresso ist der Kaffee so sauer, dass er einfach schlichtweg ungenießbar ist. Bitte sehen Sie davon ab, mir Hinweise zur Zubereitungsart eines Espressos zu geben, da ich damit sehr erfahren bin. Ich habe sogar mal einen Online-Barista-Kurs mit Abschluss gemacht. Ja, also ich kenne mich wirklich ein bisschen aus. Sondern erwägen Sie doch mal, ob das sein könnte, dass Sie vielleicht den Adventskalender falsch beschriftet haben, dass es ein Filterkaffee-Adventskalender ist. Und die Antwort war: Wenn Ihnen der Kaffee zu sauer ist, dann versuchen Sie es mal mit einem feineren Mahlgrad. Und ich habe gedacht, ja, genau das habe ich doch eben gesagt. Ich habe doch geschrieben, dass ich mich damit auskenne. Das ist nicht so, dass er... Ich meine, es gibt diesen Effekt, ne? Wenn man jetzt einen dunkel gerösteten Espresso nimmt und man trinkt ihn und er ist so eine Spur zu sauer, dann ist immer ganz hilfreich, wenn man den Mahlgrad ein bisschen feiner macht, die Menge ein bisschen mehr, dann hat man weniger Säure, ne? Denn je feiner der Mahlgrad, desto weniger Säure wird extrahiert. Je gröber der Mahlgrad, desto mehr Säure wird extrahiert. Desto schneller läuft er nämlich auch durch. Ja? So. Und das war mir schon alles bewusst, aber genau darauf haben sie mich hingewiesen, habe ich gesagt, ich sagte bereits, ich kenne mich mit der Zubereitung von Espresso aus. Ich rede hier auch nicht von einer leichten Säure, die mir etwas zu viel ist, sondern ich rede von Essiggeschmack. Ja? Und zwar eher Essigessenz als Balsamico. Also ich rede hier von ungenießbarer, unerträglicher Säure. Ja, die Hoffnung, die ich hatte, war, dass ich vielleicht einen anderen Adventskalender zugeschickt bekomme oder den ausgetauscht bekomme. Das ist leider nicht passiert, sondern ich habe wieder Hinweise bekommen, wo ich im Internet nachgucken könnte, wie man den Kaffee richtig zubereitet. Und das hat mich damals geärgert, muss ich sagen. Weil da habe ich mich also kein Stück ernst genommen gefühlt, sondern eher abgespeist. Also ich habe den Adventskalender einfach weggeworfen, gedacht, okay, schade um die schöne Idee, das schöne Geschenk. Ist leider in die Hose gegangen, aber 19 Grams ist für mich gestorben. Ja, also da werde ich nie wieder irgendwas kaufen. Und ich muss auch sagen, so, wenn ihr euch Kaffee kaufen wollt, der gut ist, ne? Was immer ein guter Tipp ist, wenn ihr mal in einem Restaurant seid, also zum Beispiel in der Eisdiele auch oder bei einem Italiener und ihr kriegt einen sehr leckeren Espresso, dann fragt doch mal nach, was benutzen sie denn für Bohnen? Und dann sind das meistens Sachen, die man im Internet bestellen kann. Das ist meistens nichts, was im Supermarkt zu kaufen gibt. Damit habe ich in der Regel schlechte Erfahrungen gemacht. Also zum Beispiel so einfach, keine Ahnung, Chibo, Duscho oder so, Espresso, das ist meistens so... nicht so wirklich gut, aber auch längst nicht so schlecht wie das in dem Adventskalender von 19 Grams, ja, aber eigentlich nicht so wirklich lecker. Ja, es ist so mäßige Qualität meistens, was man da so kriegt für, was ist da, 12 Euro das Kilo oder so. Aber man muss auch keine 40 oder 50 Euro fürs Kilo bezahlen. Es gibt ja teilweise in Internetversandhandeln horrende Preise für Kaffee, ja, also wo irgendwie 250 Gramm schon 12 Euro kosten. Also, ehrlich, das habe ich noch keinem dieser Tabake abgeschmeckt. Ja? Es gibt Tabake, die dann... habe ich schon wieder Tabake gesagt, ne? das habe ich noch keinem von diesen Kaffees abgeschmeckt. Ich habe schon Kaffees getrunken, Kaffee getrunken, der teuer war und auch gut geschmeckt hat, aber jetzt nicht so viel besser als, ich sag mal, ein Kilo für 17, 18 Euro. Das ist meistens ein Preis, der vollkommen ausreichend ist. Ja? Da ist man meistens in einem oberen Qualitätsfeld unterwegs. Ich zum Beispiel mag sehr, sehr gerne den Borbone, Kaffee Borbone. Und zwar ist das, den gibt es in verschiedenen Farben, rot, blau und dann so weiß-goldener Verpackung. Und diese weiß-goldene Verpackung, die meine ich, der ist in dem Fall 95% Arabica, 5% Robusta. Aber wie gesagt, darum geht es gar nicht so sehr. Den mag ich einfach und wenn ich den richtig eingestellt habe, das heißt den richtigen Mahlgrad und die richtige Zeit, die die Mühle mahlt, ja, ich wiege den Kaffee nicht, sondern ich gucke, dass der Kaffee einfach im Siebträger schön reinpasst, voll ist und nicht zu viel, nicht zu wenig ist, dann schmeckt der einfach hervorragend und immer wieder sehr, sehr gut. Und jetzt kürzlich war ich wieder in einem Restaurant und habe gesagt, Mensch, der Kaffee schmeckt aber auch sehr, sehr lecker. Was haben Sie denn da für Bohnen? Und das war ganz toll, die sind dann gleich in die Küche gelaufen, haben mir die Packung geholt und haben sie mir gezeigt. Und der heißt, kleinen Moment, ich guck mal, Piccolo e Dolce auf Italienisch. Also Piccolo und Dolce, klein und süß. Sehr, sehr leckerer Kaffee, habe ich aber noch nicht selbst hier ausprobiert. Aber das ist immer ein guter Tipp, ne? So kommt man an leckeren Kaffee ran. Und ja, also ich habe auch andere probiert, die gut waren. Und selten waren die extrem hochpreisigen Kaffees, die man sonst so im Internet noch erwerben kann, in der Qualität so gut, dass es diesen wahnsinnig hohen Preis gerechtfertigt hätte. Und wenn man einfach viel Kaffee trinkt, macht das ja auch einen Unterschied. Es gibt eine Ausnahme, es gibt einen Kaffee, der hundsteuer ist, aber der diesen Preis auch verdient hat. Und wenn ihr Kaffee mögt und den noch nie probiert habt, tut euch den Gefallen, gönnt es euch einmal. Der ist so ungescheit teuer, da kosten irgendwie 250 Gramm 50 Euro oder so. Der heißt Jamaica Blue Mountain. Also, es ist schwer in Worte zu fassen, wie lecker Jamaica Blue Mountain schmeckt. Probiert's mal aus, wenn ihr Kaffee-Fans seid, ihr werdet es nicht bereuen. Es ist nichts für jeden Tag und es ist nichts, was man öfter trinkt, aber so einmal zum Geburtstag kann man sich das selbst schenken oder schenken lassen oder sich mal einmal gönnen in 4 Jahren, das ist in Ordnung. Jamaica Blue Mountain ist halt eine bestimmte Kaffeesorte, in einer bestimmten Region angebaut wird, die einfach grandios gut schmeckt. Also da schmeckt man wirklich den Preis auch raus. Jetzt allerdings muss man sagen, dieser horrend hohe Preis generell für Kaffee ist so eine Sache. Ne? Also würde ich niemals dauerhaft dafür ausgeben, nicht mal ansatzweise. Aber das ist schon ein besonderer Kaffee. Also, wenn ihr schon Kaffee-Freunde seid, dann konntet ihr bestimmt mit dem, was ich gesagt habe, schon ein bisschen was anfangen. Wenn ihr vielleicht Kaffee-Anfänger seid oder bisher nur Kaffee vom Bäcker genommen habt oder Kapselmaschinenkaffee oder ja, ich habe noch zu den anderen Zubereitungsarten noch nichts gesagt, ne? Vollautomaten-Kaffee zum Beispiel, ja? Dann könnt ihr euch gern mal da reinfuchsen, reinlesen. Ich glaube, wenn ihr jetzt Lust habt, euch guten Kaffee zu machen, würde ich nicht losgehen und mich eindenken erstmal in diese ganze Materie mit dem Siebträger, weil das ist ja schon auch erstmal eine Investition. Wenn ich jetzt an einem Stand wäre, wo ich sage, ich will mal bewusst besonders guten Kaffee trinken und ich will mir nicht allzu viel Gedanken machen und mich nicht allzu sehr einlesen und nicht vor allem nicht allzu viel Geld ausgeben, dann würde ich einfach eine schöne Filter-Kaffeekanne mir besorgen. Kostet nicht viel, ja, auch so eine Chemex, wenn man das jetzt von so einer Marke nimmt, kostet auch nicht übertrieben viel. Ein paar Filter dazu und würde mir einen guten, eher hell bis mittel gerösteten Filterkaffee besorgen und mich daran probieren und mich da erstmal reindenken. Und ja, nochmal ganz kurz zu den anderen Zubereitungsarten. Also French Press macht auch sehr guten Kaffee, aber ist einfach unglaublich stressig zu reinigen. Das ist ja das ist mir einfach viel zu anstrengend, jedes Mal dieses Kaffeepulver da rauszufriemeln und es auszuspülen und sauber zu machen. Und dann ist die auch nach einer Zeit nicht mehr wirklich schön, diese French Press-Kannen, die man da benutzt, weil die einfach sich zusetzt mit Kaffeeresten. Das ist, das ist nichts auch für mich. Und Vollautomat macht halt mindere Qualität Kaffee, also mehr so eine Art Schümli-Kaffee. Das ist nichts Halbes, nichts Ganzes. Das ist kein Espresso, das ist auch kein Filterkaffee, das ist irgendwas dazwischen. Kann man auch trinken, wenn man es nur aufs Koffein abgesehen hat. Okay, aber für den Genuss, finde ich, ist es eher mittelmäßig. Generell, Sauberkeit spielt bei Kaffee eine ganz große Rolle. Ja? Also sowohl eure Mühle als auch eure Maschine müsst ihr regelmäßig sehr gründlich putzen und sauber machen. Ja, das ist da noch wichtiger, als die Pfeifen regelmäßig zu reinigen beim Rauchen. Das ist wirklich wichtig. Meine Siebträgermaschine, die lasse ich alle 4 Wochen mit so einem Reiniger durchlaufen. Ja, also es ist ein größerer Aufwand, die zu reinigen. Immer mal wieder gehe ich mit dem Pinsel da rein, mache die Reste raus, passt bloß auf, dass ich da nirgendwo was ablagert. Mache den Siebträger auch immer schön sauber, dass da keine Reste drin sind. Denn es ist nicht so, dass diese Kaffeereste irgendwie so eine Art Patina bilden, die den Geschmack besser machen. Das wird irgendwann ranzig und schmeckt nicht mehr. Auch die Kaffeemühle muss regelmäßig gereinigt werden und da ist nicht so ganz, das Mahlwerk an sich ist nicht so wichtig. Da kann man so ein Granulat durchlaufen lassen, dass das gereinigt wird, aber das mache ich nur ganz selten, vielleicht 2-3 Mal im Jahr. Wichtiger ist, den Behälter, in dem die Bohnen drin sind, immer mal auswischen. Und diese Kaffeereste, die da drin langsam vor sich hingammeln und ranzig werden, entfernen und schön sauber machen. Das ist auch ganz wichtig, sonst vermischt sich das irgendwann und schmeckt einfach irgendwann staubig und nicht mehr gut. Sauberkeit ist bei Kaffeemaschinen extrem wichtig. Also, wie gesagt, alle 4 Wochen ordentliche Grundreinigung vom Siebträger, ganz wichtig. Ja, wenn es mal 6 Wochen werden, geht's auch noch. Ne? Aber nicht einmal im Jahr, ja? Sondern regelmäßig auch den Wasserbehälter immer mal wieder raustun, auswischen, ja. Über Wasserqualität haben wir jetzt gar nicht gesprochen, das ist natürlich auch wichtig. Ja, ihr merkt, ich könnte stundenlang über Kaffee reden. Also Wasser ist natürlich der Grundstoff, aus dem der Kaffee gemacht wird. Wenn ihr hartes Wasser habt mit viel Kalk drin, dann könnt ihr den besten Kaffee, dann könnt ihr Jamaica Blue Mountain haben, da wird euch der nicht schmecken, dann wird es einfach eklig sein. Also Wasser muss weich sein und sauber, am besten natürlich gefiltert mit zum Beispiel Brita-Filtern oder sowas in der Art, ja. Das mache ich allerdings nicht, weil ich habe relativ weiches Wasser aus der Leitung, das kann ich gut für Kaffee benutzen. Ja, also ich könnte noch ganz viel zu Kaffee erzählen, mache ich vielleicht auch in einer anderen Folge mal wieder, habe ich ja auch schon mal gemacht, da habe ich mich aber mehr so auf die gesundheitlichen Wirkungen von Kaffee bezogen, jetzt mehr so auf die Zubereitungsart und auf den Genussfaktor und jetzt habe ich so lange über Kaffee geredet, jetzt werde ich mir erstmal einen Kaffee machen und einen genießen und euch wünsche ich auch noch einen genussvollen Tag und natürlich wie immer alles, was ihr euch auch selbst für euch wünschen würdet und den perfekten Smoke. Bis zum nächsten Mal bei Strandkorbgedöns. Macht's gut. Ciao.